Sechstes Kapitel. So muss man denn die scheinbaren Schlüsse und Widerlegungen entweder so wie hier geschehen, einteilen oder sie alle insgesamt auf Unkenntnis der Natur der Widerlegung zurückführen, wobei man die Sache anzugehen hätte wie folgt. Alle aufgezählten Weisen lassen sich in ebenso viele Verstöße gegen den Begriff der Widerlegung auflösen, den wir vorhin aufgestellt haben. Das gilt zuerst, wenn kein Schluss vorhanden ist, denn der Schlusssatz muss aus den Voraussetzungen folgen, sodass er mit Notwendigkeit aussagt und nicht bloß so auszusagen scheint. Sodann gilt es auch aufgrund der einzelnen Teile des gedachten Begriffes. Von den auf dem sprachlichen Ausdruck beruhenden Schlüssen fußen die einen auf dem Doppelsinn. Das ist der Fall bei bloßer Namensgleichheit, Zweideutigkeit der Rede und gleicher Form des Ausdrucks. Ist man doch gewohnt, hier immer an die Bezeichnung des nämlichen Individuums zu denken. Verbindung aber und Trennung und Aussprache täuschen darum, weil der Begriff nicht derselbe oder das Wort verschieden ist. Es müsste aber auch das Wort dasselbe sein wie die Sache, wenn eine Widerlegung oder ein Schluss gewonnen werden soll. Wenn man zum Beispiel im Vordersatz vom Oberkleid gesprochen hat, muss man nicht auf Mantel schließen, sondern auf Oberkleid. Denn das andere ist zwar auch wahr, aber nicht durch Schluss gefunden, sondern es bedarf dem Gegenüber, der das Warum wissen will, noch der Prämisse, dass er dasselbe bedeutet. Die Fehlschlüsse aufgrund des Akzidents stellen sich als solche heraus, wenn sie am Begriffe des Schlusses gemessen werden. Denn die Begriffsbestimmung für den Schluss gilt auch für den Gegenschluss oder die Widerlegung, nur dass hier das Moment der Kontradiktion hinzutritt. Denn die Widerlegung ist ein Schluss auf das Gegenteil. Wenn nun das Akzidenz keinen Schluss zulässt, kann es auch keine Widerlegung begründen. Denn wenn zum Beispiel, falls das eine ist, das andere notwendig sein muss, dieses aber weiß ist, muss es nicht wegen des Schlusses weiß sein. Und wenn das Dreieck drei Winkel hat, die zwei Rechten gleich sind und es mit Folge einer Figur oder ein erstes oder ein Prinzip ist, muss darum nicht die Figur oder das Prinzip oder das Erste eine solche Winkelsumme haben. Denn der Beweis gilt nicht, sofern es Figur oder sofern es Erstes, sondern sofern es ein Dreieck ist. Und gleiches ist von anderen Fällen zu sagen. Wenn also die Widerlegung ein Schluss ist, so kann die Begründung, die auf dem Akzidenz fußt, keine Widerlegung sein. Aber aufgrund dieser Schlussweise lassen sich auch Fachmänner und überhaupt Kenner von solchen, die in den betreffenden Sachen keine Kenner sind, widerlegen, die, wenn sie es mit Kundigen zu tun haben, ihre Schlüsse auf das Akzidenz stützen. Und da jene nicht unterscheiden können, so geben sie entweder zu, was sie gefragt werden, oder glauben irrtümlich, es bereits zugegeben zu haben. Die Fehlschlüsse aufgrund des Beziehungsweise und schlechthin verraten sich dadurch, dass die Bejahung und die Verneinung bei ihnen nicht dasselbe betrifft. Von Beziehungsweise ist die Verneinung nicht beziehungsweise weiß, von schlechthin weiß nicht schlechthin weiß. Nimmt man nun das Zugeständnis, dass etwas beziehungsweise weiß ist, so als sollte es schlechthin gelten, so gewinnt man keine Widerlegung, wohl aber den Schein einer solchen, weil man eben nicht weiß, was Widerlegung ist. Am leichtesten von allen Fehlschlüssen sind diejenigen zu erkennen, die oben als gegen die Begriffsbestimmung der Widerlegung verstoßend bezeichnet wurden, weshalb sie auch diesen Namen bekommen haben. Hier kommt der falsche Schein zustande, mangels des richtigen Begriffes von Widerlegung, und wenn man die Fehlschlüsse so wie wir einteilt, muss man dies den Mangel des gedachten Begriffs als ihr gemeinsames setzen. Auch die Schlüsse aufgrund der Petitio Principii und der Setzung der Nichtursache als Ursache geben sich durch ihren Begriff zu erkennen. Der Schlusssatz muss folgen, weil bestimmte Vordersätze die Ursache davon sind, was eben bei den Nichtursachen nicht zutrifft. Und auch ohne das als Beweisgrund zählt, was zu Anfang in Frage stand, was ja wieder die Schlüsse nicht erfüllen, die auf der Petitio Principii beruhen. Die auf dem Konsequenz beruhenden Schlüsse sind von den Schlüssen, die aufgrund des Akzidenz oder mitfolgende gezogen werden, ein Teil. Denn das Konsequenz folgt mit, unterscheidet sich aber von dem mitfolgenden dadurch, dass dieses auch für nur ein Subjekt benutzt werden kann. Wenn zum Beispiel Gelb und Honig, Weiß und Schwan dasselbe sein soll. Während man das Konsequenz immer auf mehrere Subjekte anwendet. Dinge, die mit einem Identischen identisch sind, sind es, so wollen wir auch unter sich und so erhalten wir den Schluss aufgrund des Konsequenz. Aber eine solche Schlussfolgerung ist nicht ohne weiteres richtig, wenn es sich zum Beispiel um solches handelt, was mitfolgend weiß ist. Schnee und Schwan sind doch nur durch die Weiße identisch. Oder man nimmt auch, wie in der Begründung des Melissus, an, geworden sein und einen Anfang haben, sein dasselbe. Oder auch gleich werden und dieselbe Größe erhalten. Dann, weil das Gewordene einen Anfang hat, will man auch umgekehrt das, was einen Anfang hat, geworden sei, als ob jedes Gewordenes und Begrenztes, weil es einen Anfang hat, dasselbe wäre. Ebenso erhält auch bei Dingen, die einander gleich werden, die Folgerung, dass wenn solches, was ein und dieselbe Größe bekommt, gleich wird, auch was gleich wird, eine Größe bekommt. Es ist eben das Konsequenz, worauf man sich stützt. Da nun die Widerlegung aufgrund des Akzidents auf Unkenntnis der Natur der Widerlegung beruht, so gilt das offenbar auch von der Widerlegung aufgrund des Konsequenz. Man muss dieses aber auch noch in anderer Weise betrachten. Die Fehlschlüsse endlich, die aus mehreren Fragen eine machen, beruhen darauf, dass wir keinen richtigen oder bestimmten Begriff vom Satze haben. Der Satz besagt eines von einem. Das Einzelne und die Sache schlechthin steht unter demselben Begriff. Zum Beispiel Mensch, schlechthin und einzelner Mensch und so weiter. Wenn nun ein Satz dadurch einer ist, dass er eines von einem behauptet, so wird auch eine entsprechende Frage Satz schlechthin sein. Da aber der Schluss aus bestimmten Sätzen entspringt und die Widerlegung ein Schluss ist, wird auch sie aus bestimmten Sätzen entspringen. Wenn nun der Satz eines von einem aussagt, so beruht offenbar auch dieser Fehlschluss auf Unkenntnis der Widerlegung. Was ein Satz scheint, ist in Wirklichkeit keiner. So fallen dann all diese Quellen falscher und sophistischer Gegenschlüsse unter die Nichtkenntnis der wahren Widerlegung. Die auf dem sprachlichen Ausdruck beruhenden tun es, weil man hier nur zum Schein eine Kontradiktion hat, die uns doch das spezifische Merkmal der Widerlegung war und die anderen trifft dasselbe Urteil aufgrund des generellen Begriffs vom Schlusse. Siebentes Kapitel. Wenn solche Trugschlüsse uns wirklich täuschen, so kommt es bei Homonymie und Doppelsinn der Rede von unserem Unvermögen, die verschiedenen Bedeutungen, die jeweilig in Betracht kommen mögen, auseinanderzuhalten. Ist doch manches wie das eine, das Seine, das Identische tatsächlich nicht leicht zu unterscheiden. Und bei der Verbindung und Trennung kommt es von der Vorstellung, dass dieselbe, wie es bei den meisten Sätzen wirklich wahr ist, auch für einen bestimmten Satz keinerlei Unterschied des Sinnes zur Folge habe. Mit der Aussprache ist es ebenso. Scheinbar erhält ein Wort wegen der Weichheit oder Schärfe des Akzents nie oder doch nur selten einen anderen Sinn. Bei der Form oder Figur des Ausdrucks endlich liegt die Gefahr der Täuschung in der Gleichheit der Diktion. Ist es doch schwer zu unterscheiden, was in gleichem und was in verschiedenem Sinne ausgesagt wird, denn wer das kann, ist nahezu daran, die Wahrheit zu erkennen und weiß am besten, wann er zustimmen muss, weil wir alles, was von etwas ausgesagt wird, für ein Konkretum halten und als individuelle Einheit auffassen. Denn dem einen und der Substanz scheint Kraft innerer Notwendigkeit vor allem das Konkretum und das Seiende zu folgen. Daher geschehen auch die Täuschungen wegen der Diktion so, dass sie einmal leichter vorkommen, wenn man etwas mit anderen, als wenn man es für sich allein untersucht. Denn die Untersuchung mit anderen geschieht durch Worte, jene, die man allein anstellt, nicht minder durch Erwägung der Sache selbst. So dann kommt auch die Täuschung, der man für sich allein unterliegt, in dem Falle vor, wenn man seine Untersuchung auf das Wort stützt. Ferner beruht die Täuschung auf der Ähnlichkeit, die Ähnlichkeit aber auf Diktion. Bei den Schlüssen aufgrund der Akzidenz täuscht man sich, weil man nicht unterscheiden kann, was identisch und was verschieden, was eines und vieles ist und in welchen Fällen alles, was dem Ding zukommt, auch dem von ihm Ausgesagten zukommt. Dasselbe gilt von den Schlüssen aufgrund der Konsequenz. Ist doch das Konsequenz ein Teil des Akzidenz? Ferner erweckt auch manches den Schein und dann auch die Meinung, als ob bei ihm, wenn dieses nicht von jenem getrennt ist, auch umgekehrt Letzteres von Ersterem nicht getrennt wäre. Wo der Begriff der Widerlegung fehlt und bei dem bzw. und schlechthin entspringt, die Täuschung aus der Geringfügigkeit des Unterschiedes. Wir lassen da, alles verschiebe es dem Sinn gar nicht, dass etwas oder das beziehungsweise oder das in gewisser Weise oder das für jetzt, für dasselbe mit allgemein und schlechthin gelten. Eben dieses trifft auch die Schlüsse aufgrund der Petitio der non causa und plurum interrogationum. Die Täuschung kommt bei ihnen immer von der Geringfügigkeit des Unterschiedes. Man denkt aber nicht das Urteil und was Schluss ist aus dem angegebenen Grunde. Achtes Kapitel. Da wir nun wissen, auf wie vielerlei Gründe die scheinbaren Schlüsse beruhen, so kennen wir auch schon die Gründe, durch die die sophistischen Schlüsse und Widerlegungen zustande kommen. Ich nenne einen sophistischen Gegenschluss und Schluss nicht bloß den scheinbaren Schluss und Gegenschluss, der es aber nicht wirklich ist, sondern auch den wirklichen, der aber nur scheinbar der Sache eigentümlich ist. Das sind die, die nicht der Sache gemäß widerlegen und so die Unwissenheit des Gegners zeigen, was uns als die eigentümliche Leistung der Perastik galt. Die Perastik ist ein Teil der Dialektik, aber sie kann den falschen Satz wegen der Unwissenheit des Gegners erschließen, der Rechenschaft gibt. Die sophistischen Widerlegungen dagegen machen, wenn sie auch die Verneinung eines wahren Satzes erschließen, es nicht offenbar, ob der Redende unwissend ist, denn die Sophisten bringen auch den Wissenden mit den Schlüssen in Verlegenheit. Dass wir die gedachten Gründe aber für möge derselben Methode in Besitz haben, ist klar. So viele Voraussetzungen sind, auf die hin der Zuhörer einen Schluss für richtig hält, eben diese wird auch der Antwortende gelten lassen, sodass sie es sind, seien sie es nun alle oder nur ein Teil von ihnen, die falsche Schlüsse zur Folge haben. Denn was man ungefragt einräumt zu haben glaubt, wird man auch gefragt einräumen, nur dass man bei einigen Weisen sofort, wie man noch nach dem fragt, was zum Beweise erforderlich sein würde, auch den Trug aufdeckt, wo es sich nämlich um solche Schlüsse handelt, die auf der Diktion und dem Solipsismus beruhen. Wenn demnach die Paralogismen, die den Widerspruch erschließen, mit den scheinbaren Widerlegungen parallel gehen, so müssen offenbar auch Schlüsse, die das Falsche ergeben, durch gleich viele Gründe zustande kommen wie die scheinbare Widerlegung. Nun beruht aber die scheinbare Widerlegung darauf, dass man jeweilig etwas, was zur wahren Widerlegung erforderlich ist, außer Acht lässt. Denn so, wie eines dieser Erfordernisse fehlt, entsteht eine Scheinwiderlegung und entsteht zum Beispiel jene, die, um auf Unmögliches zu kommen, aufgrund der Nichtursache schließt, oder jene, die im Vordersatze aus zwei Fragen eine macht, oder die aus dem Akzidenz schließt statt aus dem an sich und die ein Teil der vorherigen aus dem Konsequenz folgert. Ferner die Widerlegung nicht aufgrund der Sache, sondern des Wortes. Dann jene, die statt zu gelten für die Kontradiktion schlechthin, in Hinsicht auf dasselbe, in Bezug auf dasselbe und in derselben Weise, nur Gültigkeit hat für ein bestimmtes Einzelnes oder nicht in Hinsicht auf dasselbe, in Bezug auf dasselbe und so fort. Endlich noch jene Widerlegung, die wieder die Forderung ohne Petitio das Prinzip beweisen lässt. So hätten wir denn so viele Weisen wie für die Paralogismen. Mehr kann es nicht geben und auf den genannten müssen sie alle beruhen. Die sophistische Widerlegung ist keine Widerlegung schlechthin und ebenso nicht der sophistische Schluss, sondern ad hominem. Tritt der Fall der Homonymie zum Beispiel nicht mit dem Anspruch auf, dass das betreffende Wort nur einerlei Bedeutung hat, und der Amphibolie nicht mit dem Ausspruch, dass nur dieser Sinn gemeint ist. Und so weiter, so kommen weder Widerlegung noch Schlüsse weder schlechthin noch für den Gefragten zustande. Soll aber der fragliche Anspruch gelten, so erhalten wir Schlüsse und Widerlegung für den Gefragten nicht schlechthin, weil sie nicht auf einer wirklichen Einheit der Bedeutung, sondern nur auf deren Schein und für den Gegner beruhen. Neuntes Kapitel. Von wie vielen Gesichtspunkten man einen Gegner widerlegen kann, das darf man nicht ermitteln wollen, außer man müsste in allen Wissenschaften zu Hause sein, die es eben geben mag. Dieses kann nicht die Aufgabe einer besonderen Kunst oder Wissenschaft sein. Die Wissenschaften Und dann offenbar auch die Beweisführung sind ja sozusagen der Zahl nach unbegrenzt. Es gibt aber auch wahre Widerlegung, denn alles, wofür es einen Beweis gibt, dafür gibt es auch gegenüber dem, der das Gegenteil der Wahrheit behauptet, eine Widerlegung. Wenn er zum Beispiel behauptet, die Diagonale sei mit der Seite kommensurabel, so widerlegt man ihn durch den Nachweis ihrer Inkommensurabilität. So müsste man denn in allem ein Wissender sein. Denn das eine Mal werden die Widerlegungen auf den Grund- und Folgesätzen der Geometrie, ein anderes Mal auf denen der Medizin und wieder ein anderes Mal auf denen anderer Wissenschaften fußen. Nun haben wir aber doch gleicherweise auch die falschen Widerlegungen, ein Gebiet ohne Grenzen. In jeder Kunst und Wissenschaft gibt es falsche Schlüsse, in der Geometrie den geometrischen, in der Medizin den medizinischen Fehlschluss, wo ich mit dem Ausdruck Schluss in eine Kunst einen Schluss meine, der aufgrund ihrer Prinzipien gezogen wird. So sieht man denn, dass man nicht für alle Widerlegungen, sondern nur für die in der Dialektik der Gesichtspunkte oder Fundorte ermitteln muss. Sie sind es ja, die jeder Kunst und jedem Vermögen gemeinsam zukommen. Und die Widerlegung in der Einzelwissenschaft hat der Fachmann zu untersuchen und darauf anzusehen, ob sie bloß eine Widerlegung scheint, ohne es zu sein, und wenn sie eine Widerlegung ist, warum sie es ist. Dagegen haben es mit der Widerlegung, die aus dem gemeinsamen, unter keine einzelne Kunst fallende Gesichtspunkte gewonnen werden, Dialektiker zu tun. Denn wenn wir von den wahrscheinlichen Schlüssen auf einem Gebiet wissen, woraus sie folgen, wissen wir es auch von den Widerlegungen. Denn die Widerlegung ist der Schluss auf das Gegenteil, sodass also einer oder zwei Schlüsse auf das Gegenteil einer Widerlegung sind. Wir wissen mithin, auf wie viele Fundorte alle derartigen Widerlegungen zurückgehen. Wissen wir aber das, so wissen wir auch die Lösung. Die Einwendungen sind es. Wir wissen aber auch die Ableitung der scheinbaren Widerlegung scheinbar nicht für jeden, sondern für solche, wie wir sie voraussetzen. Denn der Gesichtspunkt, aus denen der erste, beste einen Schein gewinnt, mag man unzählige finden. Man sieht also, der Dialektiker muss es sein, der zu ermitteln weiß, von wie vielen Gesichtspunkten durch Sätze allgemeiner Natur eine wirkliche oder scheinbare, eine dialektische oder scheinbar dialektische oder pederastische Widerlegung gewonnen wird. 10. Kapitel. Es ist kein Unterschied der Begründung, den man wohl aufstellt, als beruhten sie teils auf dem Worte, teils auf dem Sinn. Ist es doch ungereimt zu denken, dass die einen von den anderen verschieden und nicht vielmehr dieselben seien. Denn was heißt nicht aufgrund des Sinnes disputieren anders als das Wort, wenn man sich gefragt denkt, nicht auf dasselbe anwenden wie der Gefragte, als er seine Zugeständnisse macht. Das heißt aber eben aufgrund des Wortes disputieren. Dagegen heißt aufgrund des Sinnes disputieren, das Wort im Sinne des gemachten Zugeständnisses nehmen. Wenn ja doch in einem Falle, wo das Wort mehrere Bedeutung hat, beide Fragender wie Gefragter meinten, es habe nur eine wie etwas Seiendes und ein eines vieles bedeutet, aber sowohl der Antwortende wie der Fragende meinten, es sei eins und bewiesen werden soll, dass alles eins ist. Und es wäre dann dieser Beweis aufgrund des Wortes geführt oder des Sinnes, den der Gefragte mit dem Wort verbindet. Wenn jemand aber freilich dafür hält, dass Seines und Eines vieles bedeutet, so ist es offenbar kein Beweis aufgrund des Sinnes. Denn erstens ist jenes aufgrund des Wortes und aufgrund des Sinnes nur bei denjenigen Begründungen an der Stelle, wo mehrere Bedeutungen in Frage kommen, dann wieder bei jeder beliebigen. Denn dass ein Schluss aufgrund des Sinnes geschieht, liegt nicht an der Begründung, sondern daran, dass sich der Antwortende zu dem Zugestandenen in einer bestimmten Weise verhält. Sodann können alle Schlüsse solche aufgrund des Wortes sein. Denn das heißt für die andere Seite so viel als nicht aufgrund des Sinnes sein. Denn wenn sie es nicht sein können, muss es noch andere Schlüsse geben, die weder aufgrund des Wortes noch des Sinnes gezogen werden. Jene aber sprechen von allen und lassen sie insgesamt entweder aufgrund des Wortes oder des Sinnes zustande kommen. Andere aber soll es nicht geben. Von der Gesamtheit der Schlüsse aufgrund der Vieldeutigkeit sind aber freilich die Schlüsse aufgrund des Wortes ein Teil. Denn es ist zwar schon eine Ungelenkheit, Ungelenkigkeit im Ausdruck zu sagen, dass alle Schlüsse aufgrund der Diktion, aufgrund des Wortes geschehen. Aber es gibt immerhin falsche Schlüsse, die nicht darauf beruhen, dass sich der Antwortende zu ihnen in bestimmter Weise verhält, sondern darauf, dass die Begründung selbst eine mehrdeutige Frage enthält. Auch ist es überhaupt ungeschickt, von der Widerlegung statt zuvor vom Schluss zu sprechen. Die Widerlegung ist doch ein Schluss und so muss man vom Schluss auch früher als von der falschen Widerlegung sprechen. Denn eine solche Widerlegung ist ein Scheinschluss auf das Gegenteil. Darum kommen die Scheinwiderlegungen entweder von einem Fehler im Schluss oder im Gegensatz. Ein solcher muss ja dabei sein. Oder in beiden. Bei dem Scheinschluss, dass der Schweigende redet, liegt der Fehler im Gegensatz, nicht im Schluss. Da, wo einer gibt, was er nicht hat, in beiden. Wenn endlich die Dichtung Homers eine Figur sein soll, weil sie ein Zyklus, ein Kreis ist, liegt der Fehler im Schluss. Ein wahrer Schluss ist ein solcher, der im keinen von beiden fehlt. Um aber wieder so zur Sache zu kommen, sind denn die mathematischen Schlüsse solche aufgrund des Sinnes oder nicht? Wenn jemand glaubt, dass Dreieck vieles heißt und es nicht als die Figur hat gelten lassen, bei der folgte, dass es eine Winkelsumme von zwei Rechten hat, ist das aufgrund des Sinnes disputiert, den er mit dem Wort Dreieck verbindet oder nicht? Ferner, wenn ein Wort vieles heißt, der Betreffende es aber nicht merkt und nicht meint, wie hätte man da keine Erörterung aufgrund des Sinnes? Oder, wie sollte man fragen, außer so, dass man die Wahl ließe, frage man nun, ob es möglich ist, schweigend zu reden oder nicht, oder ob es in einer Weise möglich ist, in anderer nicht. Gebe man es nun in keiner Weise zu und der andere disputierte doch, wäre das nicht aufgrund des Sinnes disputiert? Und doch möchten wir hier einen Schluss vor uns haben, der aufgrund des Wortes gezogen ist. Es gibt mithin keine eigene Gattung von Schlüssen, die nur aufgrund des Sinnes gezogen würden, aber wohl fußen manche auf den Worten. Aber solcher Art sind nicht alle Widerlegungen. Ich denke nicht an die wirklichen, aber auch nicht alle bloß scheinbaren, denn es gibt manche Scheinwiderlegungen, die nicht auf der Diktion fußen, wie die aufgrund des Akzidents und anderer mehr. Wenn man aber verlangt, dass man Unterschiede und etwas sage, ich meine es, aber mit dem schweigend reden einmal so und dann so, so ist das ja doch erstens ein ungereimtes Verlangen, denn das Gefragte scheint manchmal nicht vieldeutig zu sein und man kann doch nicht unterscheiden, wo man an keinen Unterschied glaubt. Und was wäre das zweitens anderes als lehren? Man würde ja die maßgebende Bedeutung eines Satzes erklären, ohne dass der andere untersucht hat oder weiß oder meint, dass er noch eine andere Bedeutung hat. Und endlich, warum sollte das nicht auch da geschehen müssen, wo keinerlei Zweideutigkeit vorhanden ist? Man nehme die Frage, sind in vier der Einheiten der Zweiheiten gleich? Die Zweiheiten sind aber in vier bald so enthalten, je nachdem man es nimmt. Oder ist die Wissenschaft der Gegensätze eine oder nicht? Gegensätze sind aber das Erkennbare und das Unerkennbare. So verkennt denn diese Forderung, dass Lehren etwas anderes ist als Disputieren, dass der Lehrende nicht zu fragen, sondern selbst zu erklären, der Disputierende aber zu fragen. 11. Kapitel. Es ist auch nicht Sache des Beweisenden, den anderen aufzufordern, dass er einen Satz bejahen oder verneinen möge, sondern des Prüfenden. Denn die Perastik ist eine Art der Dialektik und hat es nicht auf den Wissenden abgesehen, sondern auf den Unwissenden, der sich aber den Schein des Wissens gibt. Wer nun die allgemeinen Gründe sachgemäß ins Auge fasst, ist ein Dialektiker. Wer es bloß scheinbar tut, ein Sophistiker. Und ein eristischer und sophistischer Schluss ist einmal der Scheinschluss da, wo die Dialektik perastisch verfährt, auch wenn der Schlusssatz wahr ist. Denn er täuscht in Bezug auf das Warum, so dann sind es die Fehlschlüsse, die nicht der Methode des jeweiligen Gegenstandes entsprechen, aber gleichwohl kunstgerecht scheinen. Denn die falsch gezeichneten Figuren sind nicht eristisch, bleiben doch die auf die ihnen fußende Paralogismen innerhalb der geometrischen Wissenschaften, sind es nicht, auch dann, wenn sie etwas Wahres beweisen wollen, wie die Figur des Hippokrates oder die Quadratur mittels der Mönchen. Wohl aber ist der Schluss mit dem Brisson, den Kreis aufs Quadrat bringen will. Selbst falls er sich so darauf bringen lässt, dennoch will er nicht aus geometrischen Prinzipien gezogen, ist ein sophistischer Schluss. So ist denn einmal der bloße Scheinschluss bezüglich dieser Dinge ein iristischer Schluss und dann ist auch der Schluss, der bloß zum Schein der Sache gemäß gezogen wird, wenn schon ein Schluss, ein iristischer Schluss. Denn er entspricht der Sache nur zum Schein und trügt also und ist unredlich. Denn wie die Unredlichkeit im Wettkampf eine bestimmte Art darstellt und es eine unredliche Kampfweise gibt, so ist die Iristik eine unredliche Kampfesweise im Wortstreit. Wie man dort, weil man unter allen Umständen siegen will, nach jeglichem Mittel greift, so also auch hier in der Iristik. Und die nun des Sieges selbst wegen so verfahren scheinen Streitbare und Streitliebende, die es aber wegen des Ansehens tun, das zum Gewinn führt, scheinen sophistische Leute zu sein. Denn die Sophistik ist, wie wir schon gesagt haben, eine Art Gewerbe aufgrund scheinbarer Weisheit und deshalb legen sie es auf scheinbare Beweise an. Und Streitliebende und Sophisten haben dieselben Beweise, aber nicht mit denselben Absichten. Und derselbe Beweis wird sophistisch und iristisch sein, aber nicht in derselben Hinsicht, sondern iristisch, sofern er auf scheinbaren Sieg, sophistisch, sofern er auf scheinbare Weisheit angelegt ist. Denn es ist auch die Sophistik eine Weisheit, die so scheint, aber es nicht ist. Der Iristiker verhält sich aber gewissermaßen zu den Dialektikern wie der Pseudograf zu dem Geometriker. Denn wenn der Pseudograf den Geometriker mit falschen Schlüssen hintergeht, bedient er sich derselben Prinzipien, die der Dialektik verwendet. Aber der eine ist kein Iristiker, weil er mit seinen Figuren aufgrund geometrischer Prinzipien und Folgerungen operiert, der sich aber unter die Dialektik gestellt hat, wird im Übrigen offenbar ein Iristiker sein. Zum Beispiel die Quadratur mittels der Menisken ist nicht iristisch, aber die Brisonsche ist es. Und im ersten Falle lässt sich das Verfahren nur in der Geometrie verwenden, weil es auf Prinzipien fußt, die in dieser Wissenschaft eigentümlich sind. Im anderen Falle aber ist es auch die Menge berechnet, die nicht weiß, was jeweilig möglich und unmöglich ist, denn für sie mag es passen. Ebenso ist auch die Weise iristisch, wie Antiphon die Quadratur finden wollte oder wenn einer gestützt auf den Beweis des Zeno bestritte, dass er sich empfiehlt, nach dem Essen Bewegung zu machen, so wäre es kein medizinischer Beweis, weil er bloß auf allgemeinen Gründen beruhte. Wenn sich nun der Iristiker zum Dialektiker ganz so verhielte wie der Pseudograph zum Geometriker, gäbe es in diesen Dingen keine Iristik. Nun hat es aber der Dialektiker mit keiner bestimmten Gattung zu tun, noch beweist er was, noch ist er der Mann des allgemeinen Wissens. Es gehört ja nicht alles zu einer bestimmten einzelnen Gattung und gehört es auch dazu, so könnten doch die Dinge unmöglich unter denselben Prinzipien stehen. Demnach verfährt keine von den Künsten, die irgendein Wesen beweisen, für eine bestimmte Gattung Beweisung führen, erotetisch fragend. Man darf ja nicht von zwei Stücken zugestehen, was man will, denn die Folgerung lässt sich nicht gleichmäßig aus beiden ableiten. Dagegen verfährt die Dialektik erotetisch. Wenn sie bewiese, würde sie, wenn auch nicht bei allen, so doch bei den obersten Grundsätzen und den eigentümlichen Prinzipien nicht fragen. Denn wenn der Gegner sie nicht zugebe, hätte man keine Handhabe mehr, um seinen Einwand zu beantworten. Die Dialektik verfährt aber auch päerastisch, versuchend, prüfend. Die Päerastik ist keine Disziplin nach Art der Geometrie. Auch der Nichtfachmann kann sie innehaben. Auch wer von der Sache selbst nichts versteht, kann den Nichtwissenden auf die Probe stellen, da dieser ja auch seine Zugeständnisse nicht vermögen seines Wissens und aufgrund fachwissenschaftlicher Sätze, sondern aufgrund von lauter Folgerungen macht, mit denen man bekannt sein kann, ohne etwas von der betreffenden Wissenschaft zu verstehen. Aber auch nicht unbekannt, ohne ihrer unkenntlich zu sein. Hieraus erhält, dass die Päerastik als Wissenschaft auf keine bestimmte Gattung beschränkt ist, sondern ihr Feld überall hat. Es machen ja auch alle Wissenschaften von bestimmten Gemeinplätzen Gebrauch und darum bedienen sie sich auch in gewisser Weise alle Laien der Dialektik und Päerastik. Alle wollen über die, die etwas zu verstehen vorgeben, ein Urteil gewinnen und dazu hilft ihnen das Allgemeine. Dass sie immerhin kennen, mögen sie auch das Eigentümliche der Sache noch so wenig berühren. So ist denn das Widerlegen jedermanns Sache und hat jeder ohne Kunst teil an demjenigen, was mit Kunst die Dialektik ist und den, der mit syllogistischer Kunst prüft und versucht zum Dialektiker macht. Da es nun vieles von der Art und in Hinsicht auf alles Mögliche gibt, was aber keine besondere Natur oder Gattung darstellt, sondern den Negationen gleicht und dahin wieder anderes nicht diesen allgemein, sondern seinen eigentümlichen Charakter hat, so lässt sich eben aufgrund dieser Allgemeinheiten alles der Prüfung unterwerfen und kann es eine entsprechende Kunst geben, die aber nicht so beschaffen ist wie die beweisenden Wissenschaften. Eben deshalb verhält es sich mit dem Eristiker nicht ganz so wie mit dem Pseudographen. Der Eristiker wird seine Paralogismen auf keine besondere Gattung von Prinzipien stützen. Er wird sich in allen Gattungen bewegen. Das wären denn die verschiedenen Weisen der sophistischen Widerlegung. Man sieht leicht, dem Dialektiker kommt es zu, sie zu betrachten und auch selbst solche ausdenken zu können. Ist es doch die Lehre von den Sätzen, die diese ganze Betrachtung umfasst.